Und damit die Hörerinnen und Hörer des Pflaster stellt der Schnitzer fest, dass die D-Seite sich unter der Hand verstimmt hat. Und der Christian dämpft eine Zigarette unperfekt aus. Seid gegrüßt bei Pflaster Nummer 7.
Ja, 7.
Pflaster Nummer 7 am 6.01.2013, mithin dem Tag der Heiligen Drei Könige. Der Tag, an dem man üblicherweise die Christbäume aus dem Fenster werfen sollte. Ja.
Und deswegen habe ich einen Christbaumgesteig gefunden auf dem Weg hierher.
Einen Christbaumgesteig?
Voll ein Gesteig, ja, ja.
Einen Christbaum oder zahlreiche? Ja, am Land, da gibt es ja alles erheblich mehr Sinn als in der Stadt. Da haust du das einfach auf den Haufen für das nächste Jahreskreisfest für Ostern. Aber in der Feinstaubsuppe, die sich in Graz eine Luft schimpft, ist das Abheizen von Christbäumen ja nicht so sinnvoll. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Christian sucht gerade etwas, wenn ich das richtig deute.
Und dann? All set.
All set. Wir haben heute wenige Themen. Wir haben eigentlich nur ein Thema. Die Sicherheit unserer Daten. Mögliche Verschwörungstheorien, die sich von bestimmten realen Geschehnissen ableiten lassen. Die Frage nach dem Unterschied von Verschwörungstheorie und realistischer Einschätzung der Lage und technologische Fragen, die sich aus dem Stand der Datensicherheit ergeben. Konkret an einem Beispiel, Christian.
Ja, also wir haben uns gedacht, wir können ein bisschen über die Nachwirkungen vom Chaos Communication Congress nachdenken. Der ja, wo ich eigentlich ein großes Thema herausnehme, und das ist eben sozusagen die Beurteilung und die Diskussion unserer Geheimpolizeien und der Geheimdienste.
Gibt es wirklich das Plural Geheimpolizeien?
Ich meine, in Deutschland gibt es ungefähr 3 Dienste, oder?
Dienste, eben, aber ist das Wort Polizei ein Wort, dass sich der Plural so ohne weiteres anwenden lässt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Terminologie ist aber nicht so klar. Was sind vielleicht keine, ist wahrscheinlich keine Polizei. Aber,
also die Geheimdinger.
Also ein bisschen ist das Thema so, was sich letztes Jahr schon abgezeichnet hat, dass Hacker und Geheimdienste sich irgendwie gegenseitig ins Gehege laufen. Und das hat am Chaos Communication Congress dieses Jahr lustige Auswirkungen gehabt, weil es waren sehr kompetente und interessante Geschichten zum NSU-Skandal und zum Verfassungsschutz hin.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, der NSU-Skandal, das war die Gelegenheit, wenn ich das richtig deute, was du meinst, war die Gelegenheit, bei der die deutsche Öffentlichkeit erfahren durfte, dass deutsche Geheimdienste zum Ziel der Überwachung der Neonazis dieselben finanzieren. Ja. Also quasi, dass der deutsche Geheimdienst sich Nazis gehalten hat.
Und nicht wenige, also zahlreich.
Von denen dann im Nachhinein man eben draufgekommen ist, dass das durchaus nicht so mutige Undercover-Agenten waren, wie man sie sich vielleicht vorstellt, wenn man Hollywood-Serien, US-Serien vor Augen hat, sondern dass das eben tatsächlich Nazis waren, die dann das Geld vom NSU benutzt haben, um Strukturen aufzubauen, die, was man nicht weiß, aber vermutet, zum Teil dann tatsächlich dazu benutzt wurden, Leute anzukrageln. Ja, ich meine, diese Nazi-Zelle von Zwickau, die hat ja tatsächlich Leute umgebracht, und ob nicht diese 3 Leute auch von Geld des deutschen Nachrichtendienstes profitiert hat, das weiß man ja nicht. Oder weiß man das? Ich möchte nichts unterstellen. Ich weiß das einfach noch nicht.
Ich meine, der große Punkt war vor allem, dass der Verfassungsschutz einerseits auf falsche Informationen von V-Leuten aufgesessen ist und sehr lang die Morde eben nicht als rassistisch motivierte Morde behandelt hat, sondern die Fahrleute aus der organisierten Kriminalität waren sehr bereitwillig zu erzählen, was ihre V-Mann-Führer hören wollten. Und somit sind viele der Morde lang als Bandenkriminalität eingestuft worden.
Womit auch gesagt worden ist, was die Dienste hören wollten, nämlich, nein, wir haben kein Problem mit Rechtsradikalismus in Deutschland. Eine Situation, die den geschichtsinteressierten Hörer und die geschichtsinteressierte Hörerin ein wenig, wenn auch nur in der Form und nicht in der Massivität, an die Zeit der Weimarer Republik erinnern dürfte, wo der Staat ebenfalls rechten Terror tatenlos zugesehen hat.
Ja.
Und so getan hat, als ob es denselben nicht gäbe.
Ja, und so sind dieses Jahr lustigerweise die Helden vom Chaos Communication Kongress Rechercheurinnen und Aktenverarbeiterinnen, die sich zum Beispiel im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Akten durchgearbeitet haben zu den V-Leuten und zu den NSU-Akten, und eben auch andere Historikerinnen, die sich die Mühe gemacht haben, sich die Dinge also in den letzten 30 Jahren nochmal unter die Lupe zu nehmen und anzusehen, was da eigentlich so passiert ist. Und ich möchte dann in die Shownotes von unserer Show da zu meine zwei Favorites von den Videos auch angeben. Eines war sozusagen sehr schön, das war The Best of Verfassungsschutz. Das ist sozusagen, der Verfassungsschutz schützt die Verfassung wie Zitronenfalter Zitronenfalten. Das ist der Titel von dem einen Talk, und der andere waren eben die zwei, die also sozusagen ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaut haben von den Erkenntnissen vom Untersuchungsausschuss. Man muss sagen, das sind wirklich sehr gut erzählte Geschichten und Videos, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Gibt es alle auf YouTube.
Links unterhalb von, genau, auf unserer Seite unterhalb von dem Streambalken. Wenn ihr bereits soweit seid, dass ihr das Pflaster über irgendeinen Client abonniert, dann schaut mal wieder auf unsere Website.
Genau. Was dabei eben auch zur Sprache kam, ist eben auch die Geschichte vom Verfassungsschutz, der auch sozusagen also nach dem Zweiten Weltkrieg in der
es würde sich gar nicht auszahlen, den Ton auszuschalten.
Ja, im Umfeld des Kalten Kriegs gegründet worden sind und eben vorwiegend die Aufgabe hatten, sozusagen die Kommunisten, also die andere Seite die andere Seite des Kalten Krieges zu beobachten. Und deswegen ist also geschichtlich irgendwie der Blick auf die linke Szene immer schon schärfer gewesen als auf die Rechte. Und das wird auch von diesem Best-of-Verfassungsschutz-Talk versucht, es ein bisschen zu dokumentieren. Der andere Talk, der mit dem Hinter den Kulissen der NSU und das V-Leute-System, der bezieht sich mehr wirklich auf den NSU-Skandal und auch auf das Versagen jetzt der Verantwortlichen und der Chefs vom Verfassungsschutz, die sich wirklich seltsam verhalten haben und auch überhaupt keine Einsicht haben, dass das möglicherweise nicht so gut gelaufen ist im Sinne, eigentlich nicht im Interesse der Bürger gelaufen ist, die ganze Ermittlungen in diesem Zusammenhang. Aber das größere Thema, auf das, was ich irgendwie ein bisschen hinaus will, ist: Warum kommt das jetzt auf der Hacker-Konferenz? Und ich finde, es gab ein paar Geschichten, wo sozusagen Hacker eben sowas Ähnliches wie Geheimdienstarbeit machen. Und auf der anderen Seite sind eben andere Geheimdienste wie die USA, die sind mittlerweile hauptsächlich Datenverarbeiter und Datenfilterer. Und dazu hat es auch einen Talk gegeben, nämlich die Keynote von Jacob Applebaum, den wir schon besprochen haben, Anlass seines Besuchs in Graz. Der hat eben sozusagen den Eröffnungstalk gegeben.
beim Chaos Computer Kongress, der wo war?
Der in Hamburg war.
Und der dieser Tage zu Ende gegangen ist?
Das war von 27. bis 30. ist es normal. Ne?
Ach ja, ich erinnere mich, beim letzten Mal hatten wir schon das Gespräch. Was ist langweiliger? Politisches Sachverständigengespräch oder technisches Sachverständigengespräch, wo wir herausgefunden haben, dass wir da unterschiedliche Vorstellungen haben, was das Wort spannend bedeuten könnte. Fahre fort, entschuldige. Also Jacob Applebaums Keynote-Speech zum Thema US-amerikanische Geheimdienste und...
Ja, sein großer Punkt ist, dass die NSA gerade dabei ist, ein riesiges Datenzentrum zu bauen. In Utah, also das ist so ein riesiges Datencenter, also wirklich einfach ein sehr, sehr großes Gebäude. Und der, er hat dann eben auch sozusagen einen Sprecher dieses Geheimdienstes zitiert und zum Teil vorgespielt, wie er sozusagen sagt, was sie jetzt machen. Und im Wesentlichen war sozusagen das, was dabei rausgekommen ist, ja, also Amerikaner haben gewisse Rechte auf Privatsphäre. Da gibt es wenigstens theoretisch diverse Mechanismen, die die Daten der Amerikaner schützen. Aber alle anderen sind sozusagen fair game.
Man möchte dazu sagen, dass das bereits einen Fortschritt bedeutet.
Wieso?
Weil ja in den Bush-Jahren und zumindest in Teilen der ersten Amtszeit von Barack Obama als Präsident die Bürgerrechte von US-Bürgern, die irgendwie das Interesse der NSA und der Dienste erweckt haben, durchaus nicht so klar definiert waren, wo durchaus da nicht klar gesagt war, ja, US-Bürger haben Rechte. Also es gibt nun zumindest eine Gruppe, die irgendwelche Rechte hat. Das ist mehr als zum Beispiel beim Status von US-Bürgern, die im Krieg gegen den Terror als Terroristen laufen oder so.
Ja. Aber der Grundtenor von Jack Applebaum's Talk war im Wesentlichen, dieses Datencenter in Utah wird gebaut für uns, für den Rest der Welt sozusagen, für die Europäer, für die Afrikaner, für die Asiaten und
für China
und für alle. Ja. Also was ist irgendwie und wo man sich auch denkt, natürlich so auf Daten wie zum Beispiel Suchanfragen bei Google oder E-Mails oder so, da läuft natürlich sehr viel über amerikanischen Boden. Also der Zugang ist sicher nicht das Problem. Was für Auswirkungen das im Detail hat, das kann man zwar irgendwie spekulieren, aber das ist irgendwie der Ton gewesen.
Also diese Keynote-Speech von Herrn Applebaum, ist die auf YouTube?
Ja, ja, klar.
Kriegen wir bitte den Link?
Natürlich.
Ich frage mich nämlich gerade, ob das, also jetzt nicht aus der Warte von einem Gewerkschafter im Südsudan oder so, sondern aus der Warte von uns hier österreichischen Viechern, ob das so viel unmittelbaren Grund zur Sorge bedeutet.
Ist schwer zu sagen.
Wie gesagt, der Gewerkschafter im Südsudan, der darf das mit mehr unmittelbarer Sorge beobachten.
Vermutlich. Aber was auch interessant dabei rausgekommen ist, dass sozusagen die Bürgerpflicht von den Hackern für die nächste Zeit wird sein, zu versuchen, verlässliche Daten darüber zu bekommen, wie viel manipuliert und überwacht wird. Also, und der Jacob Applebaum mit seinem Tor-Projekt, der hat auch Mitarbeiter, die arbeiten an einem Werkzeug, das versucht, da ein bisschen rauszufinden, ob Überwachung stattfindet, um zu versuchen, ein bisschen Daten darüber zu gewinnen. Wir hatten da schon ein bisschen, weil das Tor-Projekt selber, sozusagen, sie haben ja über dieses Anonymisierungsdienst, der wird ja auch von verschiedenen Regierungen immer wieder sabotiert.
Anmerkung, Tor ist ein Anonymisierungsprojekt, das in den USA im Prinzip betrieben wird.
Ja, und eben mit von Freiwilligen weltweit. Und die haben natürlich auch die interessante Möglichkeit, handfeste Daten zu gewinnen. Sozusagen, wenn jemand versucht, das Netzwerk zu sabotieren und Verbindungen zu unterbinden, dann können das die Leute natürlich merken im Traffic, und wenn irgendwelche großen Events sind, wo irgendjemand das Gefühl hat, irgendeine Regierung das Gefühl hat, sie muss was tun, dann sieht man das oft in den Statistiken, und das gibt schon eine ganz andere Art und Weise, darüber zu reden, als einfach nur irgendwelche wild zu spekulieren, dass irgendwie alle alles überwachen. Sobald man irgendwelche Zahlen hat und tatsächlich sieht, an dem Tag war es so, am nächsten Tag war es so und dann war es wieder so, das ändert die Diskussion deutlich. Und es ist, also, und das wäre natürlich jetzt auch spannend und wichtig, um diese ganze Überwachungsgeschichte ein bisschen mehr in öffentlichen Diskurs an Relevanz zu geben, müsste man irgendwie Daten drüber bekommen. Ne? Das war so irgendwie der Hinweis und auch der Appell, der dabei herausgekommen ist. Ne? Das halte ich schon für eine gute Idee.
Also ich kann jetzt nur von meinem persönlichen Internetverhalten sprechen, aber ich halte es für die einzig vernünftige Annahme, davon auszugehen, dass alles, was man nicht laut am Hauptplatz hinausrufen möchte, man auch nicht in seinem Internetverhalten zeigen sollte. Also als Grundannahme davon auszugehen, dass egal was du machst, es potenziell völlig öffentlich ist.
Ja, nur du musst schon bedenken, es gibt manche Dinge, die sind schwieriger zu verschleiern und auch die auch speziell interessant sind für Untersuchungen, sind zum Beispiel einfach, mit welchen Leuten kommunizierst du. Ne? Also das Netzwerk deiner Kontakte, das ist sicher eine der interessantesten Sachen. Und das ist doch sehr schwierig zu verschleiern. Es geht gar nicht darum, was gesagt wird, sondern allein nur darum, mit wem wird irgendwas gesagt.
Ist nicht das RiseUp-Netzwerk, das im Rahmen der Proteste in der ganzen Occupy-Bewegung oder da hat auch jemand so ein Tool verwendet, so ein Wiki gebaut, das von sehr vielen alternativen Kontexten benutzt wird, als Kommunikationsplattform. Die behaupten ja von sich, dass es relativ sicher wäre.
Naja, gut, man kann natürlich so Sachen und sagen, wir speichern keine Logs und so, aber im Grunde kann man schon auch die, so, wenn es anonym ist, wenn man es verschleiern will, wer da Informationen austauscht, muss man natürlich noch so ebenso Anonymisierungsdienste nutzen, da kann man sicher die Nachforschungen etwas schwieriger machen, ne? Das ist keine Frage.
Ich frage mich immer, ob ein Verhalten, das im Staat, in staatlichen Strukturen zumindest potenziell den größeren und gefährlicheren Feind sieht als in privatwirtschaftlichen Strukturen. Also ein Verhalten, das grundsätzlich davon ausgeht, dass staatliche Strukturen von übel sind, wie sehr das im Einzelnen dann auch mal stimmen mag. Ob das nicht tendenziell bereits Libertärrechte, also so libertärrechtes Gedankengut ist. So in die Richtung von Rand Paul gehend. Also ich meine jetzt damit nicht, dass wenn man die Überwachungsplattform in Utah, die da gebaut wird, kritisiert, dass man bereits ein Rechter wäre, sondern ich meine damit, ob dieses diese Argumentation, es gibt Leute, die so argumentieren, dass es quasi am besten wäre, wenn jeder Mensch quasi und sein Eigentum und seine Privatsphäre und so am besten ganz ohne Staat und ganz ohne Bezugnahme auf die restliche Gesellschaft versucht durchzukommen, und je weniger Staat, desto besser. Und das ist eine Argumentation, die sich eben auch dieser Sicherheitsdiskurse bedient und die meiner Meinung nach unterm Strich gefährlich ist. Das ist die Art und Weise, wie die intelligenteren ÖVPler zum Beispiel argumentieren. Mhm. Dass ja, der Staat eh zu viel wisse und so. Und da geht es plötzlich um Steuerdaten. Da geht es plötzlich darum, dass Gestopfte keine Steuern zahlen wollen.
Okay. Ich meine, es gibt natürlich noch, also was den Verfassungsschutz in Deutschland jetzt angeht, also die, im Grunde ist der Grundtenor sozusagen der Schluss aus den Anekdoten und aus der Recherche ist schon, dass die Leute sagen, es ist nicht mehr im Interesse von, den, von der deutschen demokratischen Gesellschaft, diesen Verfassungsschutz zu unterhalten, weil er offenbar ineffizient ist und eben ein Relikt aus dem Kalten Krieg, das ersatzlos gestrichen werden sollte. Und auch das V-Leute-System, so wie es jetzt geführt worden ist, funktioniert auch einfach sehr ineffizient, weil einfach so die Interessen der V-Leute einfach nicht dazu führen, dass es zu besonders besonders verlässliche Informationen führt. Also die, es gibt einfach viele Beispiele dafür, wo, das, wo entweder die V-Leute ihren, also eben unrichtige oder halt irrelevante Informationen füttern, die Leute lang im Dunkeln tapsen oder eben auch andere Sachen, wo speziell die V-Leute eigentlich die Agitatoren und die die waren, die tatsächlich dann den Protesten, die versucht haben, Proteste zu eskalieren in gewalttätige Richtung oder so.
Weil sie damit, ja.
Nicht, weil das vielleicht direkt im Interesse des Verfassungsschutzes ist, aber was der Verfassungsschutz eben die Leute schützt oder auch also unterm Strich sogar fördert, die eigentlich die Situation eskalieren.
Jetzt ist die Frage, ob das nicht zwar komplett verschiedene Baustellen sind, die natürlich beide was mit Paranoia und großen, aufgeblähten, berechenbaren staatlichen Apparaten zu tun haben, aber die doch zwei verschiedene Baustellen sind, die zwei verschiedene Strategien erfordern. Das eine die Datensammelwut der NSA und das andere die im freundlichsten Fall kann man annehmen, Inkompetenz des deutschen Verfassungsschutzes, ob da nicht zwei komplett unterschiedliche Gemengelagen vorliegen.
Das sicher.
Aber über die man unterschiedlich reden muss. Sowohl von einem Sicherheitsstandpunkt als auch vom Standpunkt des besorgten Bürgers.
Ja, wobei ich finde auch die allgemeine Tendenz interessant, dass sich sozusagen die Institutionen, die vom Kalten Krieg stammen, sich irgendwie in einem Rechtfertigungsdruck gerade befinden, weil es kommt ja nicht von ungefähr, dass überhaupt dieser Untersuchungsausschuss stattfindet, dass überhaupt Zugang zu den Akten gekommen ist. Das heißt auch, die politische Unterstützung ist schon ein bisschen erodiert, die ist nicht mehr so stark. Also sonst würde es diese ganzen Informationen auch nicht so geben und so viele davon. Und mich erinnert das fast ein bisschen, ich habe mir letztens auch den letzten James Bond Film angeschaut und da geht es ja auch eigentlich darum,
diesen neuen jetzt.
Den neuen, ja, dass der britische Geheimdienst sich, also die M muss sich vor einem Ausschuss rechtfertigen, dass ihr Geheimdienst noch Sinn macht und dass er nicht sozusagen ein Anachronismus ist aus alten Zeiten, wo sozusagen noch Verbindungsleute, verdeckte Ermittler und Dokumente rausschmuggeln, sozusagen Aufgabe von Geheimdiensten ist in einer Zeit, wo das Ganze eigentlich auf ganz zum Teil von jungen Leuten auch arrogant so ist, das machen jetzt andere Leute oder Whistleblower-Plattformen oder was auch immer.
Tatsächlich glaube ich hier, wie auch in dem anderen, also wie auch in der Geschichte also jetzt sowohl was den MI6 betrifft, als auch was, wenn du sagst, das schneidet der Christian nachher raus, dieses Gestammel von mir, und wenn nicht, dann ist es ein netter Versuch, an der vierten Mauer zu kratzen. Nochmal, dieser Rechtfertigungsdruck, von dem glaube ich allerdings nicht, dass der so groß ist. Ich befürchte nämlich, dass du davon ausgehst, und das halte ich ja für einen Denkfehler, den die Piratenparteien in allen Ländern machen und den ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten überall machen. Nur weil die Argumente rumliegen Und nur weil die Technologie rumliegt und nur weil das für Leute wie dich, die die Technologie kennen, so aussieht, ist es noch lange nicht für 85% der Bevölkerung so. Und Rechtfertigungsdruck entsteht eben nicht über 5% der Bevölkerung. Wäre mein Bedenken. Also wir haben hier nach wie vor einen Apparat, der in dieser Reihenfolge zwei Aufgaben verfolgt, nämlich erstens sich selbst zu schützen und zweitens bestimmte Besitzordnung, eine bestimmte Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten oder zu befördern. Mhm. Und der Apparat tut was funktioniert im Sinne eines Systems, im Sinne der Systemtheorie nach wie vor. Mhm. Solange, man muss nicht sagen, man muss der Theorie nicht zustimmen, dass der Krieg gegen den Terror vom Zaun gebrochen wurde, um den Diensten weiterhin ein Arschloch im Bandschrank zu sichern, das man bei jeder Gelegenheit vorholen und herzeigen kann als Existenzgrundlage und Selbstrechtfertigung. Man muss dieser These nicht zustimmen, dass das absichtlich geschehen ist, aber de facto haben sie ein Arschloch im Wandschrank, das eben den Russen als in dieser Funktion abgelöst hat.
Ja.
Und solange das so ist und Kenntnis vom Tor-Netzwerk und den Einzelheiten der Funktionsweise von Whistleblower-Plattformen Sachen sind, die der Großteil der Bevölkerung, egal wo, nicht weiß und nicht kennt, solange haben die kein Rechtfertigungsproblem, würde ich sagen. Mhm. Das merkt man ja zum Beispiel auch daran, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, also der deutsche Auslandsgeheimdienst, im Unterschied zum Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienst, also dass der Auslandsgeheimdienst sich gerade eine fette neue Zentrale spendiert, mitten in Berlin, soweit ich weiß, sogar auf irgendwie historisch interessantem Gelände. Okay. Also müsste ich jetzt nachschauen, werde ich dann auch mal machen und den Wikipedia-Eintrag nachliefern, aber der Platz, wo die jetzt ihr großes, fettes Kommando-Bunker-Ding hinstellen, ist tatsächlich irgendwie ein symbolischer Ort von neuem Selbstbewusstsein des BND.
Ja, also aber unterm Strich möchte ich schon nochmal sagen, Chaos Communication Kreis, obwohl es auch einen Sexismus-Skandal gegeben hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sich da als irgendjemand hat, ja, wie heißt das? Die haben solche Karten in Umlauf gebracht, wo man irgendwie durch das Weitergeben der Karte Leute irgendwie beleidigen kann oder sozusagen ihre Schranken zu weisen. Da sind ein paar seltsame Geschichten passiert und es war auch auf jeden Fall ein großes Thema, eine Grundawareness, dass sagen die Hacker und sich durch diese geschichtlich lang sehr männlich dominiert und ist es auch noch, dass sie irgendwie damit umgehen müssen, haben sie es durchaus damit gestruggelt dieses Mal. Aber ich finde es schon
gerungen.
Auch, damit haben sie gerungen, ja. Aber ich finde schon bemerkenswert, dass sozusagen dieses Mal die Helden, die wirklich sozusagen harte Arbeit in Forschung investiert haben und mit einer guten Geschichte beim Kongress aufgeschlagen waren, eben die Frauen waren, die gut Akten wälzen können und die Geschichten draus ziehen. Und das ist sicher auch ein Sieg, der auf irgendwie bemerkenswert ist.
Hurra! Christian, Verschwörungstheorien. Was ist der Unterschied zwischen, also wie siehst du das im Unterschied? Wo wird ein Versuch, jetzt zum Beispiel diese neue Überwachungszentrale in Utah in ihrer Bedeutung, ihrer Funktion und ihren Stärken und Schwächen zu analysieren, wo wird ein solcher Versuch zu einer Verschwörungstheorie? Was ist der Unterschied zwischen einer Beschreibung dessen, dass jemand tatsächlich im Begriff ist, sehr viele Daten zu überwachen und vielleicht auch sich einer gerechtfertigten Kontrolle zu entziehen? Wo wird das zu ähm, unkonstruktiver Paranoia? Was ist da, wo würdest du den Schnitt ziehen? Ist das eine bestimmte Art von Argumentation? Gibt es einen bestimmten Denkfehler, den man machen kann, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, der dann zu Verschwörungstheorien führt? Und weg davon ernst zu nehmen zu sein in der Debatte? Oder hat das weniger mit einem bestimmten Denkfehler, einem bestimmten Argumentationsfehler zu tun, sondern mehr mit, sagen wir, dem Habitus oder dem gesellschaftlichen Ort, von dem aus gesprochen wird? Oder ist es eine Frage von, wie sehr man sich hineinsteigert in ein Thema? Ich weiß das nicht.
Ja, es ist...
Und das ist aber, mir scheint das wichtig, weil wir müssen, wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen wollen, müssen wir immer imstande sein, die Debatte abzugrenzen gegen diese Grundhaltung von es gibt in Großbuchstaben Sie und Sie sind darauf aus uns und so weiter. Also, Sie. Dagegen muss man sich abgrenzen.
Ja. They. Aus dem Grund finde ich ja auch, dass eben die Idee, die eben auch explizit ausgesprochen worden ist, dass es alles gut und schön ist zu spekulieren, aber um wirklich eine sinnvolle Debatte zu führen, muss man versuchen, an irgendwelche Daten zu kommen, an irgendwelche entweder Dokumente oder wirklich Zeugenberichte oder eben es versuchen irgendwie zu messen.
Und was du schon erwähnt hast, statistische Daten, die man zum Beispiel im Verhalten des Tor-Netzwerks nicht individuell, aber statistisch messen kann.
Oder eben versuchen, mit irgendwelchen anderen Mitteln herauszufinden. Also, was ich mir jetzt nicht wirklich ganz leicht vorstelle, aber es ist natürlich, das ist sehr wichtig, weil das Spekulieren allein hilft nicht. Und du kannst auch nicht wirklich eine gute Geschichte damit erzählen.
Also Geschichte erzählen halte ich für gefährliche Metapher.
Ja. Na gut, also im Wesentlichen ist, ich finde, die Amerikaner sind ja da viel expliziter, indem sie sozusagen eine politische Kampagne hat oft
Narrative.
Tatsächlich das Ziel, einen Narrative zu etablieren. Und ich finde das eine sehr treffende Sichtweise eigentlich.
Das ist das Problem. Ich glaube, da liegt ein Zirkelschluss vor. Die Kampagnen haben real damit Erfolg, auf Narratives zu setzen, weil das funktioniert, weil das als kleinster gemeinsamer Nenner funktioniert. Und wenn du dich gegen eine Kampagne, wenn es zwei Kampagnen gibt oder mehr, und eine Kampagne fährt auf Narrative, kannst du dich nur mit einem Gegen-Narrative wehren und nicht mit keinem Narrative. Deswegen die Prävalenz von Narratives im politischen Diskurs. Das Narrative dadurch nicht zu einem geeigneten Werkzeug wird, die Realität zu verstehen, sondern nur zu einem geeigneten Werkzeug, die Realität zu manipulieren, steht meiner Meinung nach auf einem anderen Blatt. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, du findest, das ist ein geeignetes Werkzeug, um was zu verstehen, weil die Dinge, von denen du glaubst, dass man sie verstehen kann, bereits per Narrative in eine bestimmte Richtung gebogen wurden.
Ja.
Das wäre meine Annahme.
Ja und nein. Ich meine, ich glaube tatsächlich, dass sozusagen investigativer Journalismus oder so nicht fertig ist, wenn er eine gute Geschichte hat, sondern der muss natürlich andere Standards ansetzen und versuchen, zum Teil seine eigene Voreingenommenheit zu relativieren und die Aussagen mit Dokumenten und Daten unterstützen. Aber ich glaube schon, dass im Endeffekt eine öffentliche Debatte, die im Wesentlichen dann auch zu Gesetzgebung und Änderung von Gesetzen führen kann, dass die nur über Narratives ausgefochten werden kann im Endeffekt. Sozusagen, welche Art von Geschichtserzählung dann im Endeffekt wirklich bicken bleibt und Entscheidungen legitimiert.
Naja, das ist, also ich würde das so sehen, es geht um eine Interpretation der Wirklichkeit. Aber es gibt noch andere Modi, die Wirklichkeit zu interpretieren, als den Modus der Erzählung. Ich bin deiner Meinung, dass das ein mächtiger Modus ist, aber ich bin nicht deiner Meinung, dass das der einzige ist.
Also hast du irgendeine... Weil es ist ja ganz interessant, dass wenn man amerikanischen Analysten zuhört, also da ist das Wort Narrative kommt selbst bei Hobbyleuten oft vor oder bei den nicht einmal bei den zentralsten Kampagnenmitarbeitern, die schmeißen das Wort so um sich, also als ob es einfach ihr Brot und Butter wäre. In Europa hört man das kaum. Ja.
Weil es in Europa als schlechte Form gibt, es offen zu sagen, aber sie holen sich ihre Experten durchaus aus den USA. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gehört, das ich jetzt wohl nicht mehr wiederfinden kann, aber auf der Daily Show vor einigen Wochen mit einem Kampagnenberater, der auch schon in Österreich gearbeitet hat. Mhm. Und der ihm erzählt hat, in Europa haben die Wahlkampfteams viel zu viel Respekt vor dem Kandidaten und vor seinen Argumenten, als dass sie die Schritte unternehmen könnten, die ihm dem Berater aus den USA erfolgversprechend erschienen wären. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja.
Wir haben angefangen mit Verschwörungstheorien.
Ja, wir sind bei Narratives gelandet. Genau, was ich sagen wollte ist, Narrative erscheint, also das Reden vom Narrative in politischer Analyse erscheint mir bloß als Aspekt von dem, was man Horse Race Journalismus nennen kann oder Horse Race Analyse, wo man also Phänomene in der Politik oder in der öffentlichen Arena nicht darauf analysiert und betrachtet und darüber spricht, welche realen Auswirkungen für reale Leute diese Dinge haben. Also zum Beispiel, es gibt ein neues Versicherungsrecht und dieses neue Versicherungsrecht hasst irgendwas Bestimmtes für irgendwelche bestimmten Bevölkerungsgruppen. Nein, man interessiert sich hauptsächlich dafür, ob das Narrativ dieser oder jener Partei, also die gesellschaftliche Grundvorstellung, jada, dieser oder jener Partei, dadurch befördert wurde, dass diese oder jene Partei sich jetzt durchgesetzt hat damit. Mhm. Diese Art der Betrachtung von politischen Vorgängen spielt, so bilde ich mir ein, zumindest unter europäischen Bedingungen mit mehr als zwei Parteien, stets den unangenehmeren, populistischeren Bewegungen und Phänomenen in die Hände. Also zum Beispiel erklärt sich mir nur daraus der Erfolg der Rechtspopulisten und rechtsradikalen Parteien in Österreich. Mhm. Dass man sich eben nicht die realen Folgen von irgendeiner Politik anschaut, dass die Frage nicht ist, okay, ihr habt in eurem Programm stehen, diese und jene Steuer, dieses oder jenes Steuerrecht, dieses oder jenes Aufenthaltsrecht, dieses oder jenes Arbeitsrecht, das bedeutet irgendwas Bestimmtes, darüber reden wir. Nein, es geht darum, wie schaut das, eure gesellschaftliche Gesamtvision aus und wenn ihr das durchbringt, was bedeutet das für die gesellschaftliche Gesamtvision von wem anderen? Wir beobachten zum Beispiel gerade den Machtkampf zwischen SPÖ und ÖVP in Österreich, den sie vom Zaum gebrochen haben aus Anlass der Heeresreform mit der Frage Berufswehr oder Beibehaltung des Milizsystems, wo, um das Narrativ beibehalten zu können der beiden Parteien, das jeweilige Narrativ beibehalten zu können, der beiden Großparteien unter Anführungszeichen, die eigentliche Position sich genau umgedreht hat. Die SPÖ, die bis vor kurzem für ein, der alte Begriff Volksheer, also für einen Präsenzdienst, für ein Heer, das für ein verpflichtendes Heer war, mit der Argumentation, wenn jeder zum Heer muss, dann hat jeder ein Interesse daran, dass das Heer nicht von vollkommen Wahnsinnigen verwaltet wird und dass keine blöden Abenteuer passieren, dass nicht plötzlich österreichische Soldaten irgendwo stehen, wo sie nicht hingehören. Und die ÖVP hatte die Gegenposition, die gesagt hat, Berufsheer, weil NATO-Einsatz, weil hurra. Und jetzt haben sich diese Positionen plötzlich umgedreht, nur um in dem Narrativ zu bleiben. Die ÖVP, die jetzt von, es war schon immer so, und unsere lieben Burschen im Assistenzeinsatz in der Bunden an der burgenländischen Grenze, und die SPÖ, die was davon erzählt, dass die armen Leute aus der Bevölkerung jetzt nicht mehr verpflichtet werden sollen oder so. Also da geht es jetzt nur noch um diesen Horse Race, um das Narrativ und eben überhaupt nicht mehr um die Position. Das wäre für mich so ein Beispiel. Um diese Volksabstimmung, die uns jetzt bevorsteht am 20., die wird ja von den meisten Medien, die ich wahrnehme, nur als Leistungsschau der Kampagnenstärke der beiden Großparteien wahrgenommen. Und nur so erklärt sich mir auch, dass zum Beispiel die Grünen in einer Aussendung empfohlen haben, für das Berufsheer zu stimmen, als Vorleistung für eine mögliche rot-grüne Koalition. Also das wäre jetzt ein Beispiel, was ich meine mit Narrativ schädigt das Reden über die realen Probleme. Narrativ führt einfach noch eine Ebene dazwischen ein von Bullshit.
Ja, nein, weil ich halt sozusagen, ich sehe es auch ein bisschen von der Seite, dass eine Erzählung durchaus auch eine Möglichkeit ist, einen komplexen Zusammenhang effizient zu transportieren und tatsächlich auch viele Leute erfolgreich zu informieren ist.
Ich stimme dir zu, aber man muss grundsätzlich davon ausgehen, dass es nicht nur die Erzählung gibt.
Aber tatsächlich finde ich sozusagen die Art und Weise, darüber zu sprechen, dass wir sozusagen über konkurrierende Erzählungen reden und die gegenseitig kritisieren, als nicht, als eigentlich interessant.
Findest du es nicht ironisch, oder ironisch, Scheißwort, aber ja doch, findest du es nicht ironisch, dass just zu einem geschichtlichen Zeitpunkt der reale Streit realer Geschichtsbegriffe aufgehört hat, weil es realerweise keine Geschichte, also es gibt schon noch eine Geschichte, aber weil real ein Entwurf davon, was Geschichte ist, sich momentan mal durchgesetzt hat, real.
Okay.
Dass just zu dem Zeitpunkt der Journalismus der Narrative interessant wird.
Ach, also du meinst ja sozusagen der Bruch der westlichen Welt und des Kommunismus, also die großen alternativen Erzählungen sind erodiert und jetzt sozusagen gibt es ein Konkurrenz von Erzählungen, die woanders her stammen. Und
das passiert einfach im Blindflug. Es hat einfach bei den zwei Großerzählungen, Kommunismus und Kapitalismus, da hatte einfach jeder, der sich in irgendeinen Fernsehbildschirm gesetzt hat, um was zu erzählen, oder zumindest jeder Zweite, man konnte zumindest so halbwegs voraussetzen, dass die ihre Vorväter gelesen hatten, dass die Ahnung hatten, wovon sie eigentlich reden. Aus welcher Geschichte, aus welcher Herschreibung sie stammen. Mein Eindruck ist, dass das heute das im Wesentlichen dasselbe passiert, aber im Blindflug.
Blindflug zeichnet sich
wodurch aus? Im theoretischen Blindflug. Also im Blindflug. Wie können wir jetzt mal auf die Schnelle ein Narrativ basteln aus dem, was wir eigentlich wollen?
Das, ja, aber Blindflug ist nicht schlecht. Blindflug ist der Flug, der nur auf der Information der Instrumente basiert. Das ist und nicht auf.
Nein, okay, dann habe ich eine schlechte Metapher gewählt. Was ich meine ist, dass die Entscheidung, was wollen wir, welches faktische Ergebnis wollen wir, wobei wir jetzt alles sein kann, von einer Parteizentrale über eine Redaktion, über, weiß nicht, eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die man sich zuerst dafür entscheidet, welches reale Ding wollen wir haben, und dann wird darüber nachgedacht, welches Narrativ man brauche. Und das ist meiner Meinung nach die falsche Herangehensweise. Zuerst sollte man sich überlegen, in welcher Welt will ich leben, und dann sollte man sich überlegen, wie komme ich dorthin. Ich fand zum Beispiel Stuttgart 21 bis genau zu dem Moment eine gute und interessante Bürgerbewegung, bis genau zu dem Zeitpunkt, als man den Juchtenkäfer auspackte. Der Juchtenkäfer, das war, nach langem Suchen haben sie dann endlich ein Vieh gefunden, das dort lebt und das irgendwie als bedroht gelten darf. Und das war dann die große Argumentationshilfe der Gegnerinnen und Gegner von diesem Bahnneubau. Dieser Bahnneubau war leicht auch ohne Juchtenkäfer im argumentativen Marschgepäck als Unsinn und Humbug zu verurteilen, aber der Juchtenkäfer, hurra, bot so etwas wie eben eine Erzählung. Mhm. Sonst hätte man nur argumentieren müssen mit, volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnungen. Weißt du, was ich meine?
Okay.
So, diese Ebene.
Na gut. Willst du nochmal zurück auf...
Verschwörungstheorien. Ich glaube, wir sind schon mitten in Verschwörungstheorien, wir merken es noch nicht, weil ich glaube, der Unterschied zwischen Verschwörungstheorien und brauchbarer Analyse von Phänomenen, die vielleicht an eine tatsächliche Verschwörung grenzen, ist eben die Suche nach der Erzählung mit mangelnden Daten oder das Unterlassen, eine Erzählung zu suchen. Also ich glaube, den Verschwörungstheoretiker kann man vom getreuen Analysten genau dadurch unterscheiden, dass der getreue Analyst sich fragt, okay, was haben wir für Daten, und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Und der Verschwörungstheoretiker sieht irgendwelche Daten und baut eine Erzählung, bei der rauskommt, ach, die da draußen wollen mich unterbuttern oder so.
Ja, wobei, wie ich Verschwörungstheorien noch für sehr interessant gehalten habe oder auch als interessantes Problem, habe ich immer an Verschwörungstheorien das Merkmal interessant gefunden, dass die eben diese Eigenschaft haben, nicht kritisierbar zu sein.
Weil jedes Argument, das gegen die Verschwörung spricht, gleichzeitig für die Verschwörung spricht. Als dass man nicht sieht, wer alles ein Freimaurer ist, ist nur ein Beweis dafür, dass sie wirklich alle Bereiche unterwandert haben. Mhm. Und nicht etwa ein Beweis dafür, dass es keine gibt in einem bestimmten Daseinsbereich.
Ja, so. Ich halte es nach wie vor noch für interessanter, als das sozusagen an einem Versuch, eine Rahmenerzählung zu finden, weil selbst beim schlichten Sammeln von Daten und vielleicht Visualisieren von Daten oder auch beim Auflisten von Dokumenten wird irgendeine Art von Erzählung passieren oder irgendeine Art von Bewertung und Hervorhebung ich glaube nicht, dass das als Merkmal so dienlich ist.
Vielleicht sowas wie den Unterschied, ob zuerst die Erzählung steht, die dann mit Daten unterfüttert wird, oder ob zuerst die Daten stehen, die man dann deutet.
Ja.
Ob derjenige oder diejenige, der oder die deutet, dem zugänglich ist, dass man alternative Interpretationen anschleppt, oder ob der oder diejenige sich mehr oder weniger beratungsresistent zeigt. Ich glaube, das könnte...
Na, da fällt mir noch ein bisschen was ein. Noch bevor WikiLeaks so groß geworden ist mit den Cable Leaks und mit dem Collateral Murder Geschichte, da habe ich mal ein Interview mit den Gründern davon gehört, und die haben versucht, ihre Prinzipien darzustellen, welche Art von Leaks sie akzeptieren. Und eine wichtige Geschichte war eben auch, sie nehmen eigentlich nur Dokumente, die eine bekannte Quelle haben und auf keinen Fall Geschichten oder sag mal originelle Forschung oder so. Also.
Sie nehmen Daten, sie nehmen Rohdaten nicht.
Sie nehmen keine Essays. Weil sie haben sicher auch das Problem gehabt, viel Buchmanuskripte zugeschickt bekommen zu haben, die sich überhaupt nicht mehr verifizieren lassen oder wo man gar keine Quellennachforschung machen kann und so weiter. Das war schon eine große Geschichte, und das ist auch beim Journalismus nach wie vor eine wichtige Sache, dass man irgendwie in Archive geht und versucht, irgendwie sozusagen Dokumente zu bekommen, die eine Geschichte haben, die vielleicht in mehreren Händen schon waren und wo man vielleicht auch nachvollziehen kann, wer das war, und versuchen kann, da noch irgendwie eine zweite Bestätigung zu bekommen. Und das ist sozusagen der Versuch, sich bei Informationsbeschaffung irgendwie den Verschwörungstheorien ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, da ist schon was dran. Also,
Stimmt, das klebt schon auch irgendwie.
Sag mal, wie geht's dem Herrn Manning eigentlich? Weiß man was Neues?
Nein,
weißt
du was Neues?
Ich weiß nichts. Das wäre mal interessant zu wissen. Jedenfalls wissen wir, dass in Utah jetzt ein Gebäudekomplex entsteht, der sich für unsere Telefondaten und unsere E-Mail-Verkehre, bei dem möglicherweise unsere Telefondaten und unsere ausgewertete Version unserer E-Mail-Daten landen werden. Es wäre vielleicht sinnvoll, sich einzelne Kapitel von Hegels Phänomenologie des Geistes per E-Mail hin und her zu schicken, in Englisch, damit der oder die das auswerten muss, was davon hat. Und damit es auch wirklich gelesen wird, alle zwei Seiten so ein paar Reizwörter reinzuschreiben. Bomb, Al-Qaida.
Ich weiß nicht.
Ich kenne zumindest eine Person, ich mag jetzt nicht darauf eingehen, wer, aber ich kenne eine Person, die eine Zeit lang überwacht wurde, polizeilich, der davon überwacht wurde, die das gewusst hat, die aber auch gewusst hat, dass sie jetzt quasi fälschlicherweise im Raster ist. Und diese Person hat das dann so gelöst, dass sie am Telefon wirklich seitenweise das Kapital vorgelesen hat, damit die Person, die sie überwacht hat, was davon hat. Ja, darf ich eine Anmerkung, die nichts mit all dem zu tun hat, an den Schluss stellen?
Bitte.
Ich wittere Morgenluft für erfreulichere Literatur als die, die so im Umlauf ist. Ich halte jetzt ein Buch ins Mikrofon. Was weniger nützt, als wenn ich es in eine Kamera halten würde. Der Herr Danielewski, Autor von House of Leaves, das vielleicht der eine oder die andere kennen, experimenteller Romanautor aus den USA, hat ein neues Buch geschrieben, Only Revolutions, ist jetzt auf Deutsch erschienen, übersetzt von einem Team, Gerhard Falkner und Nora Matozka. Bei Tropenmaschinen und dieses Ding, sowohl, dass es überhaupt erschienen ist, als auch, dass es auf Deutsch übersetzt wurde, darf als Heldentat gelten, weil es sich um mehrere hundert Seiten eines erzählenden Gedichts handelt. Tatsächlich liegt jetzt das erste Mal seit langem wieder in mainstreamigen Buchläden ein Hardcover-Buch auf, in der Aussicht auch gekauft zu werden. Also nicht irgendwo in der letzten Ecke, 300 Seiten Erzählgedicht. Und nicht zu irgendeinem abstrakten, außerweltlichen Thema, sondern eine saftige Liebesgeschichte mit Action und Dings und allem. Ich halte das für, entweder, also schade wäre es, wenn es ein einsamer Ausreißer wäre, aber daran mag ich nicht glauben. Ich mag glauben, dass das ein Zeichen dafür ist, dass der Publikumsgeschmack wieder etwas weniger gestreamlinete Literatur gefordert hat. Ich wollte die Freude über dieses Buch hier mit zum Ausdruck bringen. Ich
hab's noch nicht. Gestreamlined. Das ist eine lustige Sache. War nicht lang Diversform der Versuch, Text zu streamlinen?
Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Dazu könnte man einiges sagen. Aber in Kurzfassung, Diversform war lange Zeit schlicht und ergreifend dazu da, dass man sich mehr Text merken kann. Das andere war, dass ja das leise Lesen ist ja eine relativ neue Erfindung. Text wurde lange, auch wenn man alleine gelesen hat, laut gelesen. Und solange das der Fall war, war das erfreuliche Klingen und der erfreuliche Rhythmus ein wichtiger Bestandteil von auch von gedrucktem Text. Und erst das bürgerliche Zeitalter und der Roman hat das geändert. Erst ab dem Zeitpunkt der Klassik oder so beginnt das, dass jemand zu Hause sitzt und leise liest. Und erst ab diesem Zeitpunkt werden längere Prosastücke und durchkomponiertere Prosastücke interessant und wird auch mehr Intelligenz da hineingesteckt, wie man Prosa schön komponieren kann, wie man Handlung schön komponieren kann. Ja, bis eben der Roman, die wohlgesetzte und wohlkomponierte Erzählung, das relevante literarische Paradigma wurde. Und mir kommt vor, in den letzten 10 Jahren über die Konzentrationen vor allem auf dem deutschsprachigen Buchmarkt, über das Verschwinden der kleinen Buchläden, über die Seuche, die Thalia ist, das, was offen rumliegt, das Verfügbare, das, was du leicht mal kriegst, wenn du nicht viel drüber nachdenkst, sich sehr verengt hat. Also viel weniger mögliche Geschmacksrichtungen einfach so mal rumgelegen sind, obwohl es das andere Zeug noch gegeben hat. Und dass jetzt in so einem Kontext, also in diesem sehr verengten Kontext, plötzlich was rumliegt, was ganz anders funktioniert, also was wieder in Richtung von Erzählgedicht geht und anscheinend auch noch was erzählt, was häufig und relevant und flashig und poppig ist. Ja, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich der Überbau davon erholt, dass die Basis irgendwie durch holprige Zeiten gestolpert ist oder so.
Okay. Ja. So, Rezension haben wir noch nicht, oder wie?
Nein, Rezension haben wir noch nicht. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich bin erstmal nur glücklich darüber, dass etwas, das diese Form hat, worum liegt.
Sag nochmal den Titel.
Only Revolutions. Mark Z. Danielewski.
Original auf Englisch erschienen?
Auf Englisch erschienen auch als Only Revolutions, wenn ich mich nicht täusche. Ich schaue gleich mal nach. Müsste aber sein.
Okay. Ja, gut. Dann machen wir einen Sack zu für heute.
Ja, machen wir einen Sack zu. Liebe Grüße an alle Nachrichtendienste, die uns zugehört haben. An alle Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker, die gerade darüber nachdenken, im Sack welcher Dienste wir stehen, wir zwei Hübschen. Danke unseren Förderern im Mossad und im BND. Und ja.
Wunderbar. Ja dann, bis zum nächsten Mal.
Ja, schöne Zeit.